bevor Samuel die Stimme Gottes hat hören können, also bevor Gott Samuel gerufen hat, das, worüber letzten Sonntag gepredigt wurde, bevor all das hat passieren können, hat Elkanah gelebt. Und Elkanah war ein frommer Mann, der eine wunderschöne Frau geheiratet hat. Und es waren glückliche erste Jahre. Es gab allerdings dieses eine große Problem. In der damaligen Zeit war es ganz wichtig, dass man Kinder bekommt. Weil wer keine Kinder bekommt, da macht es nicht, wie reich man ist, wie viele Schafe, Rinder, was auch immer man alles hat, weil man hat kein Erbe. Es gibt keine Zukunft, es gibt kein Weiter, man verliert seine Ehre. Und das Problem, was Elkanah hatte, ist, dass seine wunderschöne, geliebte Frau keine Kinder bekommen konnte. Und dann entschied er sich dazu, eine zweite Frau zu heiraten, die Peninna. Und die Peninna, die konnte Kinder bekommen. Nun, was ist passiert, da sie so ein bisschen neidisch darauf war, dass sie ja nicht die Erste war, nicht die zuerst Geliebte, hat sie angefangen, die erste Frau von Elkanah zu ärgern, zu hänseln und zu necken, aber auf eine so schlimme Art und Weise, dass die erste Frau regelmäßig lange geweint hat, Essen verweigert hat und diese Beziehung überhaupt nicht gut war. Und dann passiert folgendes Szenario. An einem Tag pilgert diese ganze Familie mit den zwei Frauen und Elkanah, mittlerweile ein paar Kinder von der Peninna, Richtung Silo. Silo, dort stand das Haus Gottes, dort hat man zu Gott gebetet. Und wieder wird die erste Frau von der Peninna gehänselt und geärgert. Und es trifft sie so sehr, dass sie wieder nichts isst und sie geht zum Haus Gottes. Und wir lesen dann, dass sie ganz lange vor Gott klagt und sich beschwert und sagt, ich bekomme keine Kinder, das ist so ungerecht. Und sie macht dann ein Versprechen mit Gott und sagt, wenn du mir ein Kind schenkst, einen Sohn, dann gebe ich ihn dir zurück. Und sie verlässt wieder Silo, die ganze Familie pilgert zurück. Und nicht nach langer Zeit hält sie Samuel in der Hand. Samuel bedeutet der von Gott Erbetene. Also es hat sich erfüllt. Sie hat ein Kind bekommen, ihre Würde ist wiederhergestellt und dann macht sie sich ein Jahr später wieder auf den Weg nach Silo. Das muss ein sehr, sehr intensiver Gang gewesen sein, denn sie wusste, auf dem Weg zurück nach Silo, meinen Samuel muss ich jetzt wieder abgeben. Ob sie wohl Trauer gespürt hat oder Freude, ich meine, sie hat ja einen Samuel, hat sie vielleicht ihr Versprechen bereut? Oh, hätte ich doch bloß nicht gesagt. Wir lesen dann im darauffolgenden Kapitel den Lobgesang der Hanna. Und Hanna ist diese Frau und auf ihrem Weg, dann wenn sie Samuel abgeben muss, singt sie ein Loblied Gottes. Und dieses Loblied hat sich in dem ganzen Volk Israel so ausgebreitet, also ich würde sagen, das hat die Geschichte verändert. Also nicht nur die Klage von der Hanna hat schlussendlich Samuel herbeigebetet, welcher dann Saul und David hat salben können, sondern dieses Dankgebet hat Israel auch verändert. Es ist übrigens eines der am längsten überlieferten Gebete des ganzen Alten Testaments. Der Name Jahwe, der Name für Gott, kommt fast nirgendwo so dicht im ganzen Alten Testament vor, wie in dem Gebet und dem Lobgesang der Hanna. Also es kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Zum Beispiel wird ihr Gebet immer wieder neu zitiert. Psalm 18, ein Psalm von dem großen Psalmist Davids, orientiert sich an dem Lobgesang der Hanna. Viele, fast die gleichen Begriffe, fast genau der gleiche Aufbau. Bis hin zu Maria, als sie erfährt, dass sie Jesus gebären wird, singt sie ja auch ein Lobgesang, identisch mit der Hanna fast. Gleiche Begriffe, gleicher Aufbau. Also bei der Hanna hat etwas begonnen, was so viel verändert hat. Und heute Morgen schauen wir uns ein bisschen an, was denn Lobpreis im Alten Testament ist. Und man könnte jetzt daran gehen und sagen, wir schauen das insgesamt an und greifen unterschiedliche Bibelverse raus. Ich habe mich aber dafür entschieden, dass wir nur bei diesem Lobgesang der Hanna bleiben. Da ist nämlich schon so viel drin. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz vollständig, aber glaub mir, ja, ich habe sogar dieses Gebet, dieses Lied in zwei Teile geteilt und wir schauen nur den ersten heute Morgen an, weil da so viel drin ist und weil das so voll ist. Das heißt, ich werde diesen Bibeltext gleich vorlesen. Es sind ein paar Verse, aber nicht so viele. Und dann gehen wir wirklich Vers für Vers da gemeinsam durch. Das braucht ein bisschen Konzentration, weil das wie so Puzzleteile wirkt. Also man schaut zuerst das an und dann das. Aber dann das Ziel ist, dass wir gegen Ende diese Puzzleteile zusammenfügen und dann sehen wir ein Bild. Good? Ready? Okay. Wer eine Bibel hat, darf gerne zu 1. Samuel 2 blättern. Ab Vers 1. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht von hohen Dingen, Vermessenes geh nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und er führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Schauen wir uns mal Vers 1 nochmal an. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn. Es fällt auf, dass das Gebet persönlich beginnt. Also mein Herz, ich Hanna, komme jetzt vor Gott. Mein Herz freut sich in dem Herrn. Wenn sie sagt, mein Herz, dann deutet es ja auf etwas Innerliches. Also in ihr drinnen ist etwas passiert. Also sie hat nicht nur, sie hat ja Samuel dann ein Kind bekommen können, nicht nur äußerlich hat sie Heilung erfahren, sondern irgendwie ist etwas in ihr passiert. Sie sagt nämlich nicht, mein Herz freut sich, weil ich ein Kind Samuel geboren habe, sondern mein Herz freut sich in dem Herrn. Also der Grund meiner Freude ist der Herrn, aber es ist nicht nur der Grund, sondern weil ich in dem Herrn bin, freue ich mich. Was also passiert ist, dass sie von der Situation den Blick auf Gott richtet, aber zugleich sich selbst mitnimmt. Also sie trennt hier nicht irgendwie, da ist Gott und da bin ich und meine Situation, sondern sie bewegt sich ein bisschen von der Situation weg, nimmt sich aber mit zu Gott hin. Wir sehen es, dass es dann weitergeht und sie sagt, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Horn ist ein Begriff, der für Kraft, für Macht, für Stärke steht im Alten Testament, auch im Neuen. Und es ist sehr interessant, dass Hanna den Begriff hier verwendet, weil der nirgendwo sonst auf eine Frau angewendet wird. Sonst ist es wirklich ein Riesenherr oder ein absoluter König, der ganz viel Macht hat. Also eigentlich Riesen werden dann als Horn bezeichnet. Ganze Reiche werden als ein Horn bezeichnet. Also, dass Hanna sich als Horn bezeichnet, zeigt eigentlich von unbegreiflich großer Stärke. Weil sie dann aber gleich wieder sagt, durch den Herrn, sagt sie, ich bin so stark, aber nicht weil ich, sondern weil Gott. Und so sehen wir bei dem ersten Teil, steht ja schon in dem Herrn, mein Herz freut sich in dem Herrn und dann wieder, mein Horn ist erholt durch den Herrn. Das ist im Hebräischen genau das Gleiche. Das heißt, man könnte auch bei dem zweiten sagen, in dem Herrn. Das heißt, ganz zu Beginn beginnt sie bei sich selbst, trägt sich aber vor Gott. So beginnt bei ihr der Lobpreis. Man könnte sogar sagen, dass sie sich geografisch und innerlich vor Gott begibt. Geografisch, weil sie ja nach Silo gelaufen ist und innerlich, weil sie ihr Herz auf Gott ausrichtet. Geografisch sind wir schon mal alle hierher gekommen, aber ist dein Herz auch ausgerichtet? Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Wieder dieses Mein Mund. das Klagegebet zuvor, wir lesen, dass es ein stilles Gebet war. Man hat nichts gehört. Und jetzt das Loblied ist ein öffentliches, ist ein lautes Lied, ist ein lautes Gebet. Das heißt, es ist hörbar. Gott hat Hannah eine Stimme verliehen und sie nutzt sie. Sie singt, sie öffnet ihren Mund. Und was sie natürlich dadurch macht, ist, dass sie benennt, was Gott getan hat. Sie fasst es in Begriffe. Also es bleibt nicht nur bei ihr und sie teilt es mit anderen. Das heißt, hier wird schon deutlich, dass es nicht mehr nur individuell Hannah und Gott ist, sondern auf einmal ist es in einem Kontext von Gemeinde, von Leuten, die zuhören. Wenn sie dann sagt, mein Mund hat sich weit aufgetan über Feinde, dann könnte man natürlich sagen, ja, Peninna war ihre Feindin. Aber ich denke, das ist ein bisschen zu stark. Wir sehen hier, dass sie beginnt, von ihrer Situation ausgehend Sachen zu generalisieren. Also sie hat erfahren, Gott hat das hier gemacht und das bedeutet aber, dass er das ist, etwas viel Größeres. Wir sehen das auch bei dem, denn ich freue mich in deinem Heil. Natürlich ist Samuel nicht das Heil von der Hannah, das weiß sie als Jüdin sehr wohl. Aber sie singt es, weil ihre Freude eben nicht mehr nur an Hannah geknüpft, an Samuel geknüpft ist, sondern an dem Heil. Das ist wie, man könnte sagen, dieser Funken, was sie erfahren hat durch die Geburt des Samuels, hilft ihr, die brennende Liebe Gottes neu zu begreifen. Also dieser Funken deutet auf diese brennende Liebe von Gott. C.S. Lewis hat es einmal sehr schön ausgedrückt. Ich möchte das Zitat erst auf Englisch vorlesen und dann übersetze ich es. Er sagt, "Miracles are retelling in small letters of the very same story which is written across the whole world in letters too large for some of us to see." Also, ich würde es übersetzen, Wunder sind eine Wiederholung in kleinen Buchstaben der gleichen Geschichte, welche über die ganze Welt so groß geschrieben steht, dass manche von uns sie nicht erkennen. Kennt ihr das, dass ihr, viele von uns wissen, auch persönlich, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und das ist eine unfassbar schöne und große Wahrheit. Aber irgendwie ist es dann so präsent und immer da und bleibt abstrakt, dass wir uns es gar nicht so nahe kommt. Und dann erfahren wir aber im Alltag Gott, wie er wirkt, vielleicht eine kleine Gebetserhörung und das hilft uns, wieder dieses große Bild zu erkennen. Ich denke, das passiert bei der Hannah. Und es ist sehr interessant, weil sie eben nicht verweilt dabei, dass sie sagt, ja, wegen Samuel danke ich, sondern sie dadurch eben wieder diese brennende Liebe Gottes erkennen kann, sehen kann und ihn dafür preist. Vers 1, schauen wir in Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Hier ist ganz häufig ist und wieder ist kommt vor. Also sie preist Gott für das, wer er ist, bevor sie wirklich in das, was er tut, reingeht. Man kann ja wirklich unterscheiden zwischen dem, wer Gott ist und was er tut. Und ich denke, für beides sehen wir, dass im Alten Testament er gepriesen und dafür ihm gedankt wird. Wenn sie aber sagt, er ist heilig und es ist keiner außer ihm, dann ist es nicht irgendein Ist, sondern dieses, wie Gott ist, orientiert sich an der Bibel. Wir erkennen es dadurch, denn die 10 Gebote, das erste Gebot ist eigentlich das, dass es keine anderen Götter geben soll neben Gott, weil er der Einzige ist. Weil keiner außer ihm ist, weil er der Heilige ist. Das heißt, sie verarbeitet, könnte man fast sagen, in einem Lobpreislied die 10 Gebote poetisch. Also hier, das ist das, für eine jüdische Person ist das erste Gebot und sie erinnert sich sofort daran. Man sieht es auch weiterhin im nächsten Vers, denn dort heißt es, redet nicht von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, also nicht über hohe Dinge sprechen in einem falschen Maße. Hier wieder dieses poetische Verarbeiten. Sehr, sehr interessant. Was fällt uns also auf, wenn sie einen Lobpreis Gottes, ja, wenn sie das singt, dann kommt sie auf der einen Seite von ihrer Situation aus, aber auch von dem Wort Gottes, denn dort liest sie ja, wer Gott tatsächlich ist. Loben wir Gott mit der Bibel? wenn sie dann auch noch sagt, redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Damit zeichnen wir das als Appell. Also eigentlich sagt sie, man soll etwas nicht tun. Es ist eigentlich eine Art Verkündigung schon in einem Lobpreis. Also dass sie warnt, dass sie sagt, mach das nicht in einem Lobpreis. Und deshalb auch wieder, sie erinnert an die Gebote. Und jetzt ist es sehr interessant, weil sie die Gebote eben poetisch verarbeitet. Und das Darunterliegende ist natürlich, hört zu, ihr Lieben. Da ist ein guter Sinn dahinter. Da ist ein guter Sinn. Und ich habe das selbst erfahren, wenn man zu Gott betet, wenn man mit ihm unterwegs ist und seine Gebote hält, dann macht das Sinn, dann tut das gut. Und deshalb kann ich das in einem Lobgesang verarbeiten. Sehr spannend, wie sie hier Bezug nimmt auf das Gesetz. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache, die sehr spannend ist. Hier steht ja Gott, der alles weiß. Das heißt Eldeot im Hebräischen. Dieser Begriff kommt fast nirgendwo sonst vor. Ist aber ein sehr tiefer Begriff, der, ja, man könnte es vielleicht auch mit ein Gott, der dich kennt, so dieses Kennen übersetzen. Ein, der weiß, wie es dir geht, wo du gerade stehst. Falls Leute Psalm 139 kennen, so dieses, ob ich sitze oder stehe, du siehst es, noch bevor etwas ausgesprochen wird von mir, hast du es schon gehört. Also wirklich so dieses, er kennt mich wirklich. Und deshalb kann die Hannah auch zuerst klagen und dann ein Lobpreislied singen, weil sie eh offen vor Gott da ist und sie weiß das. Und wenn sie sagt, ja, du weißt doch eh alles über mich, dann deutet es auch auf eine sehr große Intimität zwischen Hannah und Gott hin. Dann Vers 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Vers 5, die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Wir sehen hier, dass es prinzipiell einfach alles umkehrt. Also die Starken sind auf einmal schwach, die Satten sind auf einmal hungrig und die Fruchtbare ist unfruchtbar und die Unfruchtbare ist auf einmal fruchtbar. Also alles wird auf den Kopf gestellt. Und das ist ein generelles Prinzip, was die Hannah jetzt auf einmal beschreibt. Also sie kommt von ihrer Situation, sie hat sich selbst als gering empfunden, als eine Frau, die eben keine Kinder bekommen kann. Und dann kann sie Kinder bekommen und sie beschreibt, wie Gott grundsätzlich Sachen auf den Kopf stellt. Und sie macht es mitunter zum Zentrum ihres ganzen Lobgesangs. Wir lesen es zum Beispiel auch im Neuen Testament, im 1. Korinther 1,20, dort heißt es, wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Oder in den Seligpreisungen, glücklich sind die, die da geistig arm sind. Ja? Glücklich sind die, die da Leid tragen. Also wirklich irgendwie dreht Gott diese Sachen um. Wenn wir dann weiterschauen und sie sagt, die Unfruchtbare hat 7 geboren, dann müssen wir schon bemerken, dass die Hannah zu der Zeit erst ein Kind geboren hat. Übertreibt sie hier? Ist es eine Lüge? Die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Wir wissen nicht von Penina, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Was macht denn Hannah hier? Ich denke, es ist sehr spannend, weil sie blickt nach hinten und kann sagen, die Unfruchtbare war ich und ich habe ein Kind bekommen. Warum sollte Gott sich ändern? Das heißt, sie blickt zugleich auf der einen Seite nach hinten, aber zugleich auch nach vorne, weil sie sagt, das wird sich nicht ändern. Gott bleibt ja derselbe. Und sie spricht deshalb auch auf die Zukunft. Unser Danken ist ja meistens in dem Sinne, dass wir sagen, ja, ich danke für das, was schon passiert ist. Aber Hannah lenkt es jetzt noch um und sagt, naja, wir danken aber auch für das, was noch kommen wird. Weil das, was passiert ist, ist ja ein Funken für diese brennende Liebe Gottes, die natürlich auch in der Zukunft sein wird. Also Dank ist nicht nur ein Blick nach hinten, sondern man dankt auch für das, was kommen wird. Hannah beschreibt ein Gott, der Schwachen ist. Er kann nicht nur die Schwachen aufrichten und stärken, sondern mehr als das, er tut es grundsätzlich. Es ist nicht nur die Möglichkeit, dass Gott es kann, er ist ja so mächtig, sondern nein, er macht es wirklich. Er stärkt die Schwachen. Und ich denke, wenn wir das reinsickern lassen können in unsere Herzen, dann beginnt etwas Wunderschönes, nämlich dass wir lernen, uns in unserer Schwachheit zu zelebrieren, weil wir ja wissen, dass Gott das Schwache stärkt. Vielleicht kann man dann auch aufatmen lernen von diesem ganzen Leistungsdruck. Ich muss das tun, ich muss hier noch das tun, ich muss ja stark sein, ich muss Sachen richtig tun, zu dem Schritt zurück und dem Verstehen, wie bedürftig wir Menschen sind und wie Gott grundsätzlich auf das Bedürftige zugeht und schenkt und gibt. Schwachheit zelebrieren. Wichtiger Teil von Lobpreis im Alten Testament. Vers 6 und 7. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Ich würde sagen, das sind mitunter die herausforderndsten Verse in dem ganzen Gebet, weil da steht, der Herr tötet. Der Herr macht arm, er erniedrigt, er führt ins Totenreich. Da sprechen wir nicht so gerne rüber, weil wir irgendwie, es passt nicht so zu uns, zu unserem Bild von Gott. In den 10 Geboten auch wieder kommt dir dieses Gebot vor, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und was ist dieses Bildnis? Es ist ja dieses, ich reduziere Gott auf das, wie ich ihn mir vorstelle. Ich definiere, wie er sein muss. Nicht anders geht's. Dort stelle ich dich hin und genau so hast du auszusehen. Wir sollen uns aber kein Bildnis von Gott machen. Ja, wir sind dazu berufen, ihn zu kennen, aber nicht ihn einzuengen. Solche Stellen zeigen mir und provozieren mich dazu, zu verstehen, dass Gott vielleicht anders ist, als ich denke. Hat das Platz für uns, in unserem Lobpreis vielleicht sogar? Für Hannah, es steht sogar explizit in der Bibel, war klar, dass sie wegen Gott keine Kinder bekommen konnte. Er hatte nämlich ihren Leib verschlossen. So beschreibt es, wird es in Kapitel 1 beschrieben. Trotzdem preist sie. Sehr spannend, warum? Weil ich denke, darunter liegt ein Verständnis, was uns ein bisschen fremd ist. Das jüdische Verständnis findet Trost darin, dass Gott souverän ist, dass er Herr ist, dass er alles in der Hand hält. Und dann fügt man sich dem ein bisschen. Wir, und das ist auch sehr wahr, wir finden Trost darin, dass wir sagen, Gott ist gut. Das ist wirklich wahr, ja, ohne Zweifel. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass im jüdischen Glauben, in dem Alten Testament, auch diese Seite mitschwingt, dieses er hat es in der Hand, wir können ihm vertrauen und dass man darin auch Trost finden kann, gerade besonders in Zeiten, wo man es nicht mehr versteht, wo man vielleicht die Güte Gottes nicht mehr so gut erkennen kann. Ich habe euch von einem jüdischen Philosophen ein Buch mitgebracht, da würde ich gerne ein Zitat vorlesen. Er heißt Hans Jonas und hat sich mit der Theodizee, also der Frage, warum Gott Leid zulässt, nach Auschwitz beschäftigt. Also ja, ganz kleines Buch, aber verarbeitet sehr, sehr viel Stoff. Und er schreibt in Bezug auf die Frage, warum Gott denn überhaupt Leid zulässt. Hier ist nun einzuschalten, dass bei dieser Frage der Jude theologisch in einer schwierigeren Lage ist als der Christ. Denn für den Christen, der das wahre Heil vom Jenseits erwartet, ist diese Welt ohnehin weitgehend des Teufels und immer Gegenstand des Misstrauens, besonders die Menschenwelt. Aber für den Juden, der im Diesseits den Ort der göttlichen Schöpfung, Gerechtigkeit und Erlösung sieht, ist Gott eminent der Herr der Geschichte. Und da stellt Auschwitz selbst für den Gläubigen den ganzen überlieferten Gottesbegriff in Frage. Was sagt er also? Er sagt, wir Juden, wir haben ein ganz großes Problem. Für uns ist Gott eminent der Herr der Geschichte. Also, wenn etwas passiert auf der Welt, dann hat es viel mit Gott zu tun. Also er hat das eigentlich gemacht. Er ist nicht irgendwo weit weg. Er tötet und er macht lebendig. Es kommt beides von ihm. Jüdisches Verständnis. Und die Christen, wir denken eher so, ja, momentan sind wir in so einer Zwischenzeit, später wird es dann besser, wenn wir im Himmel sind. Diese Lösung haben die Juden nicht. Und das zeigt nochmal einfach, das wollte ich kurz verdeutlichen, diesen sehr starken Drive, so dieses Gottes souverän. Er tötet und er macht lebendig. Und darin kann ich Trost finden. Ich denke, wir können zumindest davon lernen, dass wir ihn dafür preisen können, dass er unseren Verstand übersteigt und dass er auch dafür zu preisen ist für Sachen, die wir vielleicht nicht verstehen und dass es sogar Trost finden kann. Denn das, meine Lieben, ist in einem Lobpreislied. Es ist nicht irgendwie so in einem Gerichtskapitel. Sie findet Halt darin. Sehr, sehr spannend. Gott als Herr. Dann Vers 8. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Hier wird das in den vorherigen Versen nochmal aufgegriffen. Eben, er erhebt den Geringen. Er erhöht die, die irgendwo im Dreck liegen. Also wirklich dieses grundsätzliche, eben schon wieder, Gott erhöht das, was schwach ist. Hanna identifiziert sich mit der Schwachen und mit der Starken. Jetzt versteht sie sich nämlich als Starke, weiß aber, dass das durch und in dem Herrn geschieht und deshalb kann es ihr zu keinem Stolperstein werden. Wir haben jetzt die Verse so, wir gehen nicht weiter als bis zu Vers 8 einzeln angeschaut und jetzt möchten wir nochmal gemeinsam so das vielleicht ein bisschen verflechten, zu einem Bild zusammenpuzzeln. Das Erste, was auffällt und was wir lernen können von der Hanna in Bezug auf Lobpreis im Alten Testament ist, dass es manchmal mit Klage beginnt. Es ist okay und es ist sogar von sehr großer Wichtigkeit zu klagen. Denn wer klagt, nimmt sein Leid, aber auch die Verheißung Gottes ernst. Wer klagt, der hat verstanden, dass da noch eine Spannung da ist. Übrigens, wir haben ein ganzes Buch in der Bibel über Klagen, die Klagelieder. Ganz viele Psalmen sind Klagepsalmen. Mit unter die letzten Worte Jesu sind Klage. Als der Psalm 22 zitiert. Klage ist so wichtig, auch in unserem Leben. Denn wenn Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis aufeinandertreffen, dann entsteht ein zu Gott Schreien. Gebet ist also Klage. Klagst du? Klagt ihr als Kirche? Dann ist Lobpreis aber auch Dank, Lob. Und ich habe hier vier Punkte, die ich nochmal einfach, wo ich zusammenfassen möchte, was wir bei der Hanna sehen, was wir von ihr lernen, ganz besonders in den Versen, die wir gerade angeschaut haben. Zuerst, es beginnt individuell. Also sie beginnt bei sich und sie trägt sich geografisch, aber auch innerlich vor Gott. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal kennst, so in der Lobpreiszeit, dass du dich fragst, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt aufstehen? Soll ich jetzt sitzen bleiben? Soll ich vielleicht die Hände heben oder nicht? Ja, also die Fragen, die sich jeder vielleicht schon mal gestellt hat in der Lobpreiszeit. Und ich saß auch einmal in so einer Zeit und ich war irgendwie mit mir selbst überfordert, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich mich in dem Moment nicht gut gefühlt habe. Und ich habe so, für mich gab es dann so die zwei Optionen. Entweder ich sitze jetzt da und werde dem gerecht, dass es mir vielleicht nicht so gut geht im Moment. Oder aber ich bete jetzt einfach an und versuche eben das Gegenteil zu machen. Und in diesem, das mache ich denn jetzt überlegen, habe ich irgendwie so für mich Gottes Stimme gehört und er hat zu mir gesagt, was mir wichtig ist, ist, dass wenn du anbetest, dass du dich selbst mitbringst. Also natürlich, aber es geht halt nicht darum, dass ich dann, mir geht schlecht, das ignoriere ich jetzt und jetzt bete ich einfach auf einmal an. oder auch einfach sagen, ja, mir geht's schlecht, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Diese beiden Seiten möchte Gott nicht, sondern ob es mir gut oder schlecht geht, in beiden Fällen, ich bringe mich mit zu ihm. Und ich denke, das sieht man auch bei Hannah, dieses in dem Herrn, dieses ich gehe zu dir hin, ich trage mich zu dir hin. Und es geht eben auch in schlechten Zeiten, wie wir in Kapitel 1 sehen, als sie sich zu Gott hinträgt, geografisch und auch innerlich, weil sie ihr Herz ausschüttet. Mit dem, der Gott, der alles weiß, durch den Gott, der mich kennt, kann sie nämlich sein, wer sie ist, können wir sein, wer wir sind vor Gott. Und zudem zählt auch dazu, dass sie ihre Freude, wenn sie dann Freude hat, benennt. Sie benennt es und dadurch, ja, wird das auch nochmal zementiert, verfestigt. Zweitens, sie dankt für das, wer Gott ist und was er tut. In dem Bereich von dem, wer Gott ist, blickt sie zurück auf das Wort Gottes. Sie erinnert daran, ja, sie ermahnt sogar, sie verkündigt sogar, sie verarbeitet das Wort Gottes. Und in dem Bereich von der Tat ist es sehr interessant, weil was Gott tut, ist ja immer in unserer Situation, in unserer Geschichte. Deshalb, Lobpreis im Alten Testament ist auch immer geschichtlich, ist auch immer situationsbedingt, es ist konkret, es benennt, es ist eben nicht abstrakt. Es ist manchmal, ich finde es ein bisschen die Schwierigkeit bei unseren Lobpreisliedern, auch wenn ich denke, wir haben geniale Lobpreislieder, dass sie meistens, also ich schreibe keine Lieder, von außen reingetragen werden und dann ist es irgendwie, meine Situation und das Lobpreislied haben nicht so eine große Verbindung. Ich denke, manchmal ist es wichtig, dass wir das füllen, dass unsere Situation nicht losgekoppelt ist von unserem Lobpreis. Denn das gehört ja zusammen. Das heißt, unsere Situation, das, was wir im Alltag erfahren, ist am besten, wenn wir das verarbeiten zu Lobpreis hin. Eben, es ist konkret. Manchmal kann man da vielleicht zum Beispiel praktisch sagen, in der Lobpreiszeit, jetzt nehme ich mir einen Schritt zurück, ich singe vielleicht diese eine Strophe mal nicht mit, sondern ich bete in der Lobpreiszeit laut und benenne das, was Gott einfach in dem Fall für mich getan hat, damit man eben seine Situation, seinen Alltag in diesen Lobpreis reintragen kann. Denn Lobpreis soll lebensnah sein. Und dann drittens, Hannah generalisiert diese Tat, dieser kleine Funken, dieses Wunder, was sie erlebt hat, das generalisiert sie und erkennt dadurch das Wesen Gottes auf eine neue Art und Weise. Das heißt, Gott offenbart sich in ihrer Situation, indem sie innehält und verarbeitet, begreift sie, wer Gott ist. Und für Hannah ist es eben diese Kernaussage, dass Gott erhöht und erniedrigt. Es ist ein Blick nach hinten und nach vorne. Denn was sie in der Vergangenheit erlebt hat, wird ja auch weitergehen. Und hier bei diesem Generalisieren, sie spricht auf einmal von dem Heil, von den 7 Kindern, obwohl sie nur 1 hat. Dieses Generalisieren öffnet dann den Horizont zur Gemeinde, zu dem Miteinander. Hannah ist dann nicht mehr nur alleine am Beten, sondern sie verkündigt, sie spricht zu anderen und sie schließt alle mit ein unter diesen Flügeln Gottes und sagt, das trifft auch auf euch zu. Deshalb Lobpreis ist auch nie nur du und Gott, sondern im Kontext von Miteinander. Es ist öffentlich, mag man vielleicht auch sagen. Und dann zuletzt, Punkt 4, ist, dass das, darauf bin ich heute nicht sehr, sehr stark eingegangen, ich habe es aber erwähnt, dass Lobpreis bei der Hannah ein gewisses Gerüst hat, aber auch frei ist. Gerüst, weil wir sehen, dass zum Beispiel eben im Psalm 18 und dann auch Maria in Lukas 1 fast das identische Gebet spricht. Also gleiche Wörter, gleicher Aufbau. Irgendwie gibt es da ein Schemata, nach dem sie anbeten. Aber zugleich ist da auch Freiraum drin, damit sie eben ihre persönliche Situation, ihren Lebensalltag hineintragen können. Das heißt, eine Kombination aus vorgefertigt und frei. Ich habe vor kurzem angefangen, immer wieder morgens das Vaterunser für mich durchzubeten. Aber nicht nur wortwörtlich, sondern ich halte dann inne. Und wenn ich zum Beispiel bei Vaterunser beginne, dass ich das fülle mit eigenen Worten und ihnen dafür danke, wie zum Beispiel bei dem verlorenen Sohn, der Vater auf den Sohn zugerannt ist und ihm einen Ring an den Finger gegeben hat, dass ich das auch annehmen kann als Kind, weil er mein Vater ist, und dass man so sich vorantasten kann bis hin zu Vergib uns unsere Schuld, wo ich dann ein persönliches Sündenbekenntnis geben kann, aber das hier als Kombination zwischen etwas Vorgefertigtem und Freiem. Und dann zuletzt, und das ist so offensichtlich, dass man es häufig übersieht, Lobpreis ist etwas Kreatives. Hannah singt nämlich. Wenn man sich das auch mal kurz vorstellen würde, ist so, sie hat ja kein Orchester, kein Schlagzeug, kein irgendwas gehabt, sondern sie stand dann einfach in Silo und sie hat wahrscheinlich nur gesungen, also nur sie, a cappella. Ist bei dir Raum für Kreativität in deinem Lobpreis? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Eben natürlich die Musik. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Briefe zu schreiben, Bilder zu malen. Ihr, vielleicht kennt ihr euch noch mehr mit Kreativität aus. Meine Schwester ist zum Beispiel super im Malen. Die malt dann zum Teil Sachen. Das sind so große Stärken. Auch zum Beispiel, wenn man den Brief schreibt, kann man ihn nochmal neu durchlesen. Also für mich ist, ich schreibe manchmal Gebete absichtlich auf. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Lobpreis auch kreativ umzusetzen. Schlussendlich möchte ich noch einmal die Frage setzen, was ist denn der Kern von diesem Lobgesang der Hanna? Und ich würde sagen, das inhaltliche Zentrum ist, dass sie sagt, die Schwachen werden erhöht, und die Starken werden erniedrigt. Und diese Aussage und dieses Verständnis ist so eine Art Vorbote für das, was wir im Neuen Testament sehen. Eines, ich denke, der schönsten Zitate der ganzen Kirchengeschichte. Es ist auf Latein, ich möchte es euch kurz sagen, aber das ist nicht so schwer, heißt Victor quia victima. Victor, vielleicht von victorious, kennen manche, also so Sieger. Quia heißt durch, das darf ich euch gerne verraten. Und dann victima, vielleicht von victim, Opfer, kennt ihr das so? Und es fasst zusammen, wie Jesus uns erlöst hat. Nämlich Sieger durch Opfer. Sieger durch Opfer. Versteht ihr wieder genau das gleiche Konzept, der erhöhte durch das Erniedrigte. Eben, dieser Weg, weil Gott die Sachen umdreht. Jesus hat uns erlöst, hat uns zu ihm hochgetragen, indem er sich erniedrigt hat. Und wir können erhöht werden, indem wir uns klein machen und das annehmen. Ich möchte deshalb mit 2. Korinther 12, Vers 9 schließen. Dort heißt es: Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Wir beten. Großer Gott, liebender Vater, es gibt so viel Grund, dir zu danken. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer. Wir sprechen aus, dass du anbetungswürdig bist. Hilf du uns dabei, dich zu preisen. Und lass du uns von der Hanna lernen, dass wir uns selbst vor dich tragen können, authentisch, offen, so wie wir sind. Und dass wir erkennen lernen, wer du bist. Danke, dass du ein guter Vater bist. Amen.